Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Guten Tag. Kira Finke ist Politologin und Klimafolgenforscherin. Sie hat schon mit vielen Menschen gesprochen, die aufgrund des Klimawandels ihre Heimat verlassen mussten. Mal sind anhaltende Überschwemmungen der Grund, mal Dürren oder massive Stürme. Insgesamt nehmen unberechenbare Wetterphänomene ja weltweit zu. Frau Finke, herzlich willkommen.
Hallo.
Ich freue mich natürlich, dass Sie jetzt hier im Studio sind, aber warum sind Sie nicht in Ägypten bei der 27. Weltklimakonferenz oder wie die SZ heute titelt, beim 27. Versuch, die Welt zu retten?
Ich fahre zur zweiten Verhandlungswoche hin, also nächste Woche Dienstag bin ich dann vor Ort.
Und was haben Sie da auf der Agenda?
Also für mich persönlich geht es vor allem darum, an verschiedenen sogenannten Side-Events teilzunehmen, dort zu sprechen, das Thema Klimawandel und Migration zu platzieren und natürlich auch die Verhandlungen zu beobachten, den Verhandlungsverlauf einschätzen zu können, was dort passiert.
Wenn Sie jetzt die Tagesordnung hätten mitbestimmen können, was wären da jetzt die Top-3-Themen?
Also das Thema, was tatsächlich auch auf der Tagesordnung gelandet ist, ist Loss and Damage, also Schäden und Verluste. Und dieses Thema hätte ich auf jeden Fall auch gesetzt. Es ist die stärkere Implementierung von Mitigationsmaßnahmen, also Emissionsminderungsmaßnahmen, aber auch die Stärkung von Finanzierung, von Anpassungen.
Und das ist ein Thema.
Genau, also die Loss-and-Damage-Verhandlungen sind das eine Thema. Und das andere Thema sind eben die Fragen, wie man eben Emissionsminderungen, also beispielsweise der Ausbau erneuerbarer Energien weltweit vorantreiben kann und auch Technologietransfers in diesem Bereich ermöglichen können.
Werden Sie da auch sprechen?
Ich werde auf den Side-Events sprechen. Beispielsweise gibt es dieses Mal sogar ein Human Mobility Pavillon, also ein Pavillon, der sich um das Thema Migration, Vertreibung und Flucht auch damit auseinandersetzt. Und da haben wir verschiedene Events geplant, wo dann eben auch Zivilgesellschaft, Delegationen, WissenschaftlerInnen zusammenkommen und diese Themen auch diskutieren.
Schon einiges angesprochen in diesen kurzen ersten Antworten. Einiges werden wir davon vertiefen im Gespräch mit Kira Finke. Sie ist erst 34, leitet das Zentrum für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin und arbeitet als Wissenschaftlerin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ja, groß sind sie nicht, die Erwartungen an einen Erfolg der Weltklimakonferenz, die seit gestern im ägyptischen Sharm el-Sheikh stattfindet. Einmal mehr geht es darum, die Erderwärmung aufzuhalten oder weitmöglichst zu begrenzen. Kira Finke ist Expertin, was die Folgen des Klimawandels angeht. Warum ist das so, fragt man sich. Klar, wir leben in einer Zeit, in der die Energiekrise, die Ernährungskrise, die Schuldenkrise, alles andere überlagern und doch hängen ja alle Krisen auch irgendwie miteinander zusammen. Warum sind die Erwartungen dennoch so gedämpft?
Naja, also zum einen ist es ja so, wir haben schon das Regelwerk durch das Pariser Abkommen, das wurde im Prinzip zu Ende verhandelt, letztes Jahr auf der Klimakonferenz in Glasgow. Das heißt, der große Rahmen für den internationalen Klimaschutz ist gesetzt. Und jetzt geht es eigentlich darum, diese Versprechen, diese Zielsetzungen zu implementieren. Und das ist einerseits die harte Arbeit, die dahinter steht. Und andererseits ist es auch eine Arbeit, die eben schon stark auf die Nationalstaaten zurückfällt. Also es geht jetzt darum, die Ambitionen nochmal zu erhöhen, was die Emissionsminderung betrifft, aber auch Gerechtigkeit herzustellen im Sinne von, wie können Länder, die bisher wenig zu CO2-Ausstoß beigetragen haben, aber sich entwickeln wollen und deswegen auch eigentlich sich so entwickeln sollten, dass sie eben keine fossilen Energieträger benutzen, wie kann man diese Staaten in die Lage versetzen, diese fossile Entwicklung zu überspringen? Und andererseits, wie kann man anderen Ländern helfen, die ganz stark unter Klimafolgen leiden, sich an diese Veränderung anzupassen?
Ihr Thema ist ja die Klimafolgenforschung, also insbesondere die Situation von Menschen, die jetzt aufgrund des Klimawandels ihre Heimat verlassen müssen. Vor welchen Problemen stehen diese sogenannten Klimanomaden?
Das ist ganz unterschiedlich. Also generell ist es so, dass gerade solche Menschen betroffen sind, deren Lebensgrundlagen sehr stark an den natürlichen Ressourcen hängen, also beispielsweise Fischer oder BäuerInnen. Und wenn diese Personen gezwungen sind, ihre Lebensgrundlagen aufzugeben, also beispielsweise dann abmigrieren, in eine andere Stadt ziehen, dann haben sie oft nicht die Fähigkeiten, beispielsweise die Bildung oder den Zugang zu einer Ausbildung, um im urbanen Arbeitsmarkt eine äquivalent gute Tätigkeit aufzunehmen. Und deswegen braucht es eben an verschiedenen Punkten eben Ansätze, um ihre Lebensbedingungen langfristig auch zu sichern.
Das heißt, anders als bei anderen Migranten verschlechtert sich die Lebenssituation.
Also vielfach ist es so, dass Menschen in eine Art Armutsspirale einwandern. Es gibt aber auch Menschen, die sich durch diese Migration an den Klimawandel anpassen können. Erstmal insofern, als dass sie ihr eigenes Leben überleben, sichern. Aber auch indem sie vielleicht es doch schaffen, dann in anderen Orten irgendwie ein besseres Einkommen zu erzielen. Aber vielfach sieht man eben, dass diese Überlebensmigration eben es nicht schafft, die Lebensgrundlagen auf dem gleichen Niveau zu sichern, wie sie vorher war.
Meist bewegen diese Menschen sich ja erstmal im eigenen Land, also wie Sie es beschrieben haben, gehen vom Land vielleicht in eine Stadt. Wenn sie jetzt in andere Länder migrieren, erhalten sie aufgrund des Arguments Klimawandel keinen Flüchtlingsstatus. Gilt das auf der ganzen Welt?
Genau, also es ist so, dass der Grundpfeiler des Flüchtlingsschutzes die Genfer Konvention ist. Und diese definiert eben eine geflüchtete Person über das Element der Verfolgung. Also man muss politisch oder anderweitig verfolgt werden, um unter den Bedingungen der Genfer Konvention dann auch Schutz zu erhalten. Und dieses Element ist eben beim Klimawandel nicht erfüllt, also bei Menschen, die aufgrund von Klimafolgen migrieren, nicht erfüllt. Und deswegen haben diese Menschen keinen Anspruch auf Asyl oder Schutz.
Und die Auswirkungen sind eben am stärksten in den Regionen, in denen Menschen leben, die selbst am wenigsten zu dieser Erderwärmung beigetragen haben. Das heißt, die brauchen finanzielle Unterstützung. Das wird schon lange versucht durchzusetzen. Wo stehen wir da bei der Einrichtung im Moment für Fonds für Geschädigte des Klimawandels?
Also die große Diskussion, die es momentan gibt, ist um eben einen zusätzlichen Fonds für Schäden und Verluste. Das muss man sich so vorstellen wie einfach zusätzliche Mittel, die abrufbar sind, beispielsweise auch im Rahmen von humanitären Krisen, die ausgelöst sind durch Dürren, durch Fluten oder Ähnliches. Und da gibt es noch keine Einigung dazu. Das ist jetzt aber auf der Tagesordnung für diese Verhandlungen festgesetzt worden. Ich gehe momentan nicht davon aus, dass es da jetzt in dieser COP schon einen Durchbruch komplett geben wird. Aber es soll einen Rahmen geben, in dem dieses Element eben diskutiert wird. Was es schon gibt, sind Mittel für Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, die eben auch Lebensgrundlagen schützen können. Also einen selbst davor schützen, den Klimawandel nicht zu spüren, beispielsweise durch Deichbau oder beispielsweise durch angepasste Maßnahmen der Landwirtschaft. Da gab es eben das Versprechen von 2020 bis 2025 jährlich 100 Milliarden US-Dollar bereitzustellen für Entwicklungsstaaten, die eben vom Klimawandel stark betroffen sind. Und zwar gab es dieses Ziel, aber die 100 Milliarden wurden bisher nicht erreicht in den vergangenen Jahren.
Die deutsche Entwicklungsministerin Schulze hatte angekündigt, jetzt vor der Klimakonferenz, Deutschland wolle Brückenbauer sein zwischen Entwicklungs- und Industrieländern. Und heute höre ich in den Nachrichten, dass sie betont, da wurden ja schon fünf Milliarden gezahlt. Das hörte sich jetzt so an, als wie, na, wir haben ja schon unseren Beitrag geleistet.
Also es ist tatsächlich so, dass Deutschland einer der größten Zahler ist für internationale Klimafinanzierung. Das muss man auch als solches anerkennen. Es ist aber so, dass beispielsweise die USA oder das Vereinigte Königreich, dass diese Staaten eben bisher nicht ihren fairen Anteil an dem Klimafonds zahlen und deswegen auch diese Gesamtsumme von 100 Milliarden nicht erreicht wird. Man muss dazu sagen, 100 Milliarden hört sich wahnsinnig viel an, aber es ist letztlich auf alle Länder des globalen Südens verteilt nicht besonders viel. Wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, im Ahrtal wurde sehr viel zerstört, dort wurden 30 Milliarden Euro bereitgestellt, um das Ahrtal wieder aufzubauen. Und da kann man sich vorstellen, dass die Dimension 100 Milliarden auf alle Länder des globalen Südens verteilt ist, jetzt nicht ausreicht, um sich wirklich entsprechend gut an den Klimawandel auch anzupassen oder auch Emissionsminderungen in dem Ausmaß zu leisten.
Kira Finke. Zum Auftakt der Weltklimakonferenz in Ägypten ist die Klimafolgenforscherin hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. COP27, Conference of the Parties, Konferenz der Vertragsstaaten. Kira Finke hat auf Forschungsreisen auf den Marshallinseln, auf den Philippinen, in Bangladesch oder auch der Sahelzone direkt erlebt, was für viele noch immer recht abstrakt ist. Und sehr plastisch schildert sie ihre Beobachtungen und Untersuchungsergebnisse in dem neuen Buch Sturmnomaden, wie der Klimawandel uns Menschen die Heimat raubt. Das haben wir schon während der Frankfurter Buchmesse ausführlich hier im Programm vorgestellt. Im Titel unterscheiden Sie ja nicht zwischen dem globalen Norden und Süden. Sie schreiben von uns Menschen, denen die Heimat geraubt wird. Warum?
Naja, es ist ganz klar, dass der globale Süden sehr viel härter vom Klimawandel betroffen ist. Aber gleichzeitig ist es so, dass auch wir in unseren Lebensgrundlagen bedroht sind. Also dass auch Menschen innerhalb Deutschlands vertrieben werden. Beispiel im Ahrtal oder auch wenn man auf die Halligen blickt, also auf die flachliegenden Inseln in der Nordsee, dann sieht man, dass eben auch dort Gebiete stark bedroht sind und Menschen möglicherweise abwandern müssen. Und das heißt, wir als Menschheit sind von dieser Klimakrise bedroht und das vereint uns auch in ihrem Kampf dagegen.
Sie selbst sind während eines Forschungssemesters in Indien auf das Thema Klima und Migration gekommen. Was genau gab da den Anstoß?
Das war eine ganz interessante Begegnung mit einer jungen Frau, die in dem gleichen Haus wohnte wie ich zu der Zeit und die mit Wanderarbeiter in Indien gearbeitet hat. Und ich selbst habe zu der Zeit zu Wassersicherheit geforscht. Und eben, wie sich die Veränderungen, Umweltveränderungen an großen Flüssen auswirken auf verschiedene Staaten. Und naja, und da kam bei einem Gespräch eben dieser Gedanke bei mir auf, also hängen diese Themen Klimawandel, Migration, hängt das irgendwie zusammen? Weil immer mehr Menschen eben in diese großen Städte drängten. Und natürlich, dass auch durch die Einkommensunterschiede zwischen Land und Stadt bedingt war, aber eben auch dadurch, dass die Lebensgrundlagen in den ländlichen Gebieten immer schwieriger wurden.
Und dann sind Sie dran geblieben an diesem Thema, haben eine Dissertation geschrieben, sich dafür mit einem Forschungsprojekt auf den Marshallinseln beschäftigt. Was lässt sich denn dort besonders intensiv und gut beobachten?
Genau, also die Marshallinseln sind ein Staat, der eben sehr flachliegend ist. Das sind so Korallatolle und dort sieht man eben schon heute bei 1,2 Grad globaler Erwärmung sehr gravierende Klimafolgen. Also einerseits durch den Meeresspiegelanstieg, aber andererseits auch durch die Verschiebung in den Niederschlagsmustern, die eben sehr unvorhersehbare Regenfälle bedingen und damit eben auch die Zufuhr mit Frischwasser und die Versorgung der Pflanzen vor Ort mit Trinkwasser eben auch erschwert.
Mhm. Einen Monat waren Sie dort gemeinsam mit Ihrem Vater, Hermann Finke. Die Älteren erinnern sich vielleicht an den langjährigen ARD-Korrespondenten. Er war in Tokio, in Washington, Programmdirektor bei Radio Bremen. Wie kam das, dass Sie das zusammen gemacht haben?
Also mein Vater hat damals in den 80er Jahren auch Mikronesien, pazifischen Raum mitgecovert als Korrespondent. Und dann, als ich dann so langsam plante, auf die Marshallinseln zu gehen und dort zu forschen, auch unter anderem mit der Okeanos-Stiftung, die eben so Segelkatamarane dort betreibt und sehr nachhaltig verschiedene Inseln versucht mitzuversorgen. Da haben wir gesprochen und meinte ich, ja, willst du nicht vielleicht nochmal mitkommen und nochmal in diesen Sehnsuchtsort mit bereisen? Also damals in seiner Berichterstattungszeit ging es auch viel um die Frage der Effekte der Atombombenversuche der USA auf dem Bikini-Atoll und wie sich das in verschiedenen Inseln dann ausgewirkt hat und auf die Gesundheit der Menschen ausgewirkt hat, wo es eben schon mal diese Vertreibung gab. Und jetzt wiederholt sich eine Vertreibungsdynamik aufgrund von Klimafolgen, auch durch die USA, aber auch durch unseren Konsum bedingt. Und das war natürlich ein spannendes Thema. Und dann sind wir dann zu zweit auch dann aufgebrochen.
War er jetzt so Ihr Assistent?
Nein, das kann man so nicht sagen. Also Er hat dann selbst auch tatsächlich Sendungen gemacht zu dem Thema, Radiosendungen, also eine Reportage eher. Und ich habe dann eben meine wissenschaftliche Arbeit gemacht und ein paar Interviews haben wir auch gemeinsam gemacht. Genau, haben wir uns das so ein bisschen aufgeteilt.
Diese Dissertation wurde ausgezeichnet mit dem Nachwuchswissenschaftlerpreis der Stadt Potsdam. Und dort in Potsdam arbeiten Sie ja auch unter anderem am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Das gibt es seit 30 Jahren, gegründet also kurz nach der Wiedervereinigung. Und ich habe auf der Homepage gesehen, dass Ihre 400 Kolleginnen und Kollegen wirklich aus aller Welt kommen. Sie arbeiten interdisziplinär. Was ist das Institut für einen Mikrokosmos?
Das PIK, also das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, ist ein ganz besonderer Ort, würde ich sagen, wo frei gedacht wird und über Disziplinen hinweg gearbeitet wird, also mit verschiedenen ForscherInnen, Ökonominnen, klassischen Klimaphysikern, aber auch Politologinnen wie ich selbst, eben Arbeitsgruppen gebildet werden, die dann interdisziplinär gemeinsam an Artikeln arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch so eines der Kernerfolgsrezepte des Instituts, das eben stark angewachsen ist in diesem Zeitraum und sehr erfolgreich Spitzenforschung betreibt.
Was genau machen Sie da?
Ich habe eben dort über 8 Jahre lang geforscht zu verschiedenen Themen. Zuerst bin ich dort angekommen als wissenschaftliche Referentin des Direktors John Schellenhuber und habe ihn in seiner Arbeit für den WBGU unterstützt, dem Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung der Bundesregierung. Dort haben wir vor allem zu Fragen der Urbanisierung auch gearbeitet und damit zusammenhängt auch das Thema Migration zusammen diskutiert und auch Texte dazu geschrieben. Und dann später habe ich eben dort am Institut promoviert und dann ein größeres Projekt geleitet, East Africa, Peru, India, Climate Capacities, das sogenannte EPIC-Projekt, das eben...
Das war jetzt zu schnell.
East Africa, Peru, India, also Ostafrika, Peru und Indien, Climate Capacities, also Klimakapazitätsaufbau, gemeinsam mit WissenschaftlerInnen aus diesen drei Partnerländern, insbesondere in Ostafrika war das damals Tansania gewesen, wo wir eben dann gemeinsam Workshops gemacht haben, gemeinsam Trainings gemacht haben, Doktorandinnen ausgebildet haben und damit eben auch versucht haben, das Wissen um den Klimawandel zu stärken.
Und jetzt seit einem Jahr leiten Sie das Zentrum für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sind Sie in Potsdam auch noch? Sind das zwei Jobs, zwei Vollzeitjobs oder wie teilen Sie das auf oder ergänzt sich das?
Genau, also ich arbeite tatsächlich in Teilzeit noch in Potsdam zu, aber nur noch einen Tag ungefähr pro Woche und betreue noch Doktorandinnen dort und bin aber hauptamtlich jetzt bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Habe also gewechselt vor gut einem Jahr und arbeite dort an dem Aufbau dieses Zentrums für Klima- und Außenpolitik und eben an dieser Verschneidung zwischen Forschung und Politikberatung.
Kira Finke ist Jahrgang 1988 und wenn ich das richtig gesehen habe, war ihr Vater, der langjährige ARD-Korrespondent Hermann Finke, in dieser Zeit in Washington stationiert. Sind Sie da geboren?
Ja, das ist richtig. Ich bin in Virginia geboren.
In Virginia. Und wie lange haben Sie in den USA zugebracht als Familie noch?
Wir sind dann tatsächlich nach dem Fall der Mauer zurückgekehrt. Das heißt, ich war noch sehr klein, als wir dann wieder in Deutschland waren.
1990, 2 Jahre. Dann hat Ihr Vater zuerst das Berliner ARD-Studio noch für Ostdeutschland geleitet, wurde dann aber Programmdirektor bei Radio Bremen. Also Bremen ist eigentlich die Stadt der Kindheit, ja?
Genau, genau.
Ist anzunehmen, dass Politik in Ihrer Familie eine große Rolle spielte. Wie war das?
Auf jeden Fall. Also wir haben immer über politische Themen gesprochen am Abendbrottisch und so diese Diskussionskultur, die es ja auch unter Journalisten gibt, die war sehr lebhaft bei uns und da konnte man sich auch mal drüber streiten und Meinungen austauschen und seine Argumente schärfen. Das war, glaube ich, ganz wichtig für mich.
Haben Sie Geschwister?
Ja, ich habe einen Bruder.
Und Ihre Mutter, was hat die gemacht?
Die war auch Journalistin, hat für dpa gearbeitet und also hat auch politischen Journalismus gemacht.
Politik ist ja auch ihr Studium, nicht Umweltpolitik, ne? Erstmal war das ein reines Politikwissenschaftsstudium.
Genau, so internationale Beziehungen hieß der Studiengang. Da vereinen sich eben so verschiedene Themenbereiche wie auch internationale Ökonomie, dann auch Völkerrecht und eben auch klassische politikwissenschaftliche Fächer.
Und wie ist das Umweltthema zu Ihnen gekommen? War das schon immer da? Also welche Rolle spielte Umwelt, Natur?
Also Natur hat für mich immer eine besondere Rolle in meinem Leben eingenommen. Ich bin sehr naturverbunden aufgewachsen, auch durch meine Eltern, die es immer auch unterstützt haben, in die Natur zu gehen, das irgendwie zu erleben als Kind. Auch in meiner Grundschule war das sehr, sehr wichtig. Wir haben schon in der Grundschule Projekte gemacht mit dem WWF zusammen auf eben ganz kleiner Basis und dann Vögel beobachtet und so weiter. Und ja, und dann eben später kam eben diese Sorge um den Klimawandel dazu. Gerade auch im Studium war das dann immer größeres Thema. Und dann eben durch diesen Aufenthalt in Indien, wo ich mich insbesondere mit der Frage der Wassersicherheit beschäftigt habe, dass ja auch so verschiedene Aspekte zwischen menschlicher Sicherheit, auch Konflikte zum Teil und Umweltthemen verbindet. Also diese Verbindungsthemen sind das, was mich persönlich reizen.
Fridays for Future und die letzte Generation gab es in Ihrer Jugend noch nicht, aber wenn es sie gegeben hätte, was für ein Typ waren Sie? Eher Fridays for Future, eher letzte Generation?
Ja, schwer zu sagen. Also ich glaube, ich war schon etwas rebellisch, aber ich denke wahrscheinlich dann doch eher Fridays for Future mit großen Protesten und Demonstrationen. Das finde ich ist ein wichtiges Mittel, um auch entsprechende Aufmerksamkeit zu erregen, aber auch um gesellschaftliche Mehrheiten zu erzeugen.
Haben Sie denn heute Kontakt zu AktivistInnen?
Ja, also ich gebe schon auch regelmäßig mal Gespräche und beantworte Fragen von AktivistInnen. Da gibt es schon einen Austausch, aber es sind eben auch zwei getrennte Aktionsfelder. Also einerseits die Wissenschaft, die Politikberatung und eben auch der Aktivismus, den es auch braucht für den Klimaschutz.
Ja, die können sich ja auf eine Art und Weise äußern, in der Sie das in Ihren Beratungsgesprächen mit Politikerinnen und Politikern nicht können. Also Luisa Neubauer von Fridays for Future hat die Strategie der Bundesregierung gerade als Energietheater kritisiert. Ich kann mir vorstellen, dass, also damit war gemeint, die mögliche Erdgasförderung im Senegal, weil dieses Erdgas frühestens 2028 bei uns ankommen würde. Da wollen wir aber schon längst unabhängig vom Gas sein. Wenn Sie sowas hören, solche Begriffe, Energietheater, mit denen Sie nie in die Debatte treten könnten, freut Sie das dann? Sie denken, ja, eigentlich ist das richtig, ist auch genau so zu sagen.
Also ich glaube, die Sprache ist ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Form, die man wählt, eben aus bestimmten Motivationen heraus. Und manchmal geht es eben darum zu polarisieren oder auch lautstark zu sagen, dass etwas falsch läuft. Und das können wir in unserer Rolle auch als Wissenschaftler, also auch zu sagen, es auch zu benennen, dass eben nicht genug getan wird für den Klimaschutz. Viele Wissenschaftler, wie zum Beispiel die Scientists for Future, haben sich ja auch solidarisiert mit Fridays for Future. Und das tue ich auch. Aber natürlich ist unsere Sprache eine andere. Und insofern denke ich, dass diese Freiheit eben auch der Aktivistin auch entsprechend ausgenutzt werden kann, um eben auch diese Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Wie stehen Sie zu den Aktionen der letzten Generation?
Also diese was dahinter steht, ist ja eigentlich die Sorge, die Verzweiflung, dass nicht genügend passiert, dass die Aufmerksamkeit nicht auf eine Krise gerichtet wird, die sich wirklich extrem entfaltet momentan, die auch eine Dynamik gewinnt, die dazu führen wird, dass wir die Oberhand verlieren, dass wir in eine Situation geraten, die außer Kontrolle gerät. Mhm. Und diese Verzweiflung, das kann ich total nachvollziehen und das kann ich auch in gewisser Weise nachfühlen. Aber das Mittel, das genutzt wird, das sich ankleben oder auch die extremen Disruptionen im Tagesablauf, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich dazu führen wird, dass etwas getan wird, um die Krise zu adressieren. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns insofern, als dass ich nicht weiß, als ob es wirklich, ja, es erzeugt Aufmerksamkeit, also es lenkt auch den Blick auf diese Krise. Aber ob jetzt PolitikerInnen deswegen mehr tun, um die Krise zu lösen, Das glaube ich momentan nicht. Ich glaube, dafür sind die Massenproteste deutlich geeigneter gewesen. Also wo man wirklich massenhaft Menschen auf die Straße bringt, um eben auch zu zeigen, es gibt eine breite gesellschaftliche Allianz, die mehr Klima, mehr Umweltschutz will, auch um eben ihre eigenen Lebensgrundlagen und den Status quo abzusichern. Denn wenn wir nichts tun, dann wird sich alles verändern.
Gleich nach unserer Sendung ist die Klimafolgenforscherin Kira Finke heute zu einer Gesprächsrunde bei der CDU eingeladen. Über was soll da heute gesprochen werden?
Es geht dort um die Idee eines Nationalen Sicherheitsrates. Ich spezifisch werde eben zur Frage von Klima und Sicherheit sprechen. Auch die Debatte eben darum, welche Elemente von Sicherheit es gibt und wie wir unsere Sicherheit erhöhen können und wie eben das Thema Klimawandel, auch die Biodiversitätskrise, also das Artensterben auf die nationale Sicherheit sich auswirkt.
Wie genau hängt das zusammen, Klima und Sicherheit?
Also man kann sich das so vorstellen, der Klimawandel betrifft unterschiedliche Dimensionen von menschlicher Sicherheit, also beispielsweise Ernährungssicherheit, Versorgung mit Trinkwasser, aber auch unsere Lieferketten sind eben betroffen. Wir haben es letztes Jahr, also vergangenen Sommer auch gesehen im Niedrigwasser im Rhein, dass dann eben Lieferketten durchbrochen werden oder auch durch Stürme bestimmte Standorte betroffen sind, die dann wiederum Zulieferer sind für andere Produkte, die wir hier herstellen. Das heißt, wir sind verwundbar auf verschiedenen Ebenen und das bedeutet eben auch, dass wir Sicherheit anders denken müssen. Denn wenn unsere Lebensgrundlagen wegbrechen, dann ist die menschliche Sicherheit im Kern bedroht. Und deswegen ist Klimaschutz Grundlage für Sicherheit.
Ich kann mir vorstellen, dass in solchen Gesprächen erstmal alle nicken zu dem, was sie sagen, ihnen zustimmen und vieles dann doch ja in der Realpolitik wieder im Sande verläuft. Wie gehen Sie damit um?
Also es ist ein Marathon, würde ich sagen, Klimaschutz. Es gibt immer wieder Durchbrüche wie das Pariser Abkommen. Aber es gibt auch immer wieder Rückschläge, wenn man sich jetzt den vergangenen Sommer ansieht, den Tankrabatt oder ähnliches, dass eben dem, also politische Maßnahmen, die dem Klimaschutz klar zuwiderlaufen. Und wie gehe ich damit um? Also im Prinzip kämpfe ich dafür, dass dass Kohle, Öl und Gas in unserem Land oder auch im europäischen Ausland nicht mehr verwendet werden. Und ich glaube, ich habe ein sehr hohes Durchhaltevermögen, das vielleicht höher ist als manch anderer. Und ich glaube, dass wir da auch eine Allianz mit erzeugen in diesem Drängen nach einer besseren Zukunft, der sich viele anschließen können.
Sie haben eben schon angesprochen, wie froh man damals war beim Pariser Klimaabkommen von 2015. Also das wird ja gemeinhin wirklich auch als Meilenstein gewertet, dass sich die Staaten damals auf diese ersten Klimaziele verständigt haben. Aber inzwischen stagniert ja der Prozess. Also gerade jetzt zum Auftakt der Weltklimakonferenz wurde ja der Weltklimabericht vorgelegt. Der sagt, kein Kontinent erwärmt sich schneller als Europa. Warum ist das so?
Also das hängt mit verschiedenen auch geografischen Gegebenheiten zusammen und die Emissionen steigen immer weiter. Das ist das Grundproblem. Wir hatten eine kurze Delle in der Emissionskurve durch die Infektionsschutzmaßnahmen und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Einbrüche. Aber inzwischen steigen die Emissionen wieder und das bedeutet eben, dass wir einfach nicht auf dem richtigen Pfad sind, um 1,5 oder auch nur 2 Grad Erwärmung zu begrenzen, also auf dieses Limit ist sozusagen zu begrenzen. Und das ist eben eine riesige Herausforderung. Und diese Emissionsminderungen finden auch direkt nicht auf dem Gipfel natürlich statt, sondern die müssen in den Nationalstaaten, die müssen in den Kommunen, die müssen im Sendehaus stattfinden. Es muss eben Umdenken auf allen Ebenen geben und eben auch gerade die wirtschaftlichen Maßnahmen erlassen werden, um dieses Umdenken auch zu lenken in gewisser Weise. Und diese Aufgabe wird quasi koordiniert über die internationalen Klimaschutzverhandlungen, wo es eben auch um Finanzierungsfragen und Ähnliches geht und wo auch nochmal gemeinsam die Ambitionen erhöht werden sollen. Aber Klimaschutz findet da statt, wo man sich gerade aufhält.
Manche Verbraucherinnen und Verbraucher haben ja das Gefühl, die Verantwortung, die würde jetzt irgendwie auf sie abgewälzt. Also man soll weniger fliegen, weniger heizen, weniger Fleisch essen. Das ist natürlich wichtig, dass wir alle unsere Gewohnheiten überdenken und verändern. Aber das ist eben auch nur ein kleiner Baustein. Bräuchte es nicht viel mehr politische Vorgaben, die positive Veränderungen einleiten, anstatt jetzt immer den individuellen Verzicht an den zu appellieren?
Also ich glaube, es braucht beides. Also ich glaube, wir verzichten momentan auf sehr viel. Wir verzichten auf saubere Luft, wir verzichten auf den Klimaschutz, auf eine sichere Zukunft für uns alle. Aber ich stimme Ihnen zu, es braucht eben auch diese Ordnungspolitik. Und also ein einfaches Beispiel. Man selbst verzichtet vielleicht auf eine Flugreise für einen Urlaub oder ähnliches und sieht dann aber, okay, Leute fliegen winzige Strecken mit Privatjets, ja. Mhm. Dann fühlt man sich ja betrogen. Also die zahlen ja für die Emissionen nicht, die dort ausgestoßen werden, sondern verschmutzen umsonst, weil eben CO2 nicht entsprechend hoch bepreist ist für den Schaden, das es anrichtet in der Atmosphäre. Und insofern braucht es schon eine Ordnungspolitik, die eben auch eine Fairness dort einzieht, weil man sich sonst selbst mit seinen eigenen Maßnahmen, die eben auch trotzdem wichtig sind und weiterhin auch einzählen auf die Emissionsbilanz, eben aber auch sonst betrogen fühlt in gewisser Weise. Insofern glaube ich schon, dass wir von beiden Seiten ansetzen müssen. Wir können auch nicht nur delegieren unsere Verantwortung, sondern als Bürger in eines demokratischen Staates haben wir eben verschiedene Pflichten auch. Und aus meiner Sicht ist es eben einerseits, sich an diesem demokratischen System zu beteiligen und das auch zu stützen und politisch zu beeinflussen, aber andererseits eben auch in seinen persönlichen Rahmen Änderungen durchzuführen, um eben auch klimatische Stabilität zu gewährleisten.
Das klingt unterm Strich alles doch recht düster, worüber wir gesprochen haben. Und gleichzeitig haben Sie auf Ihren vielen Reisen ja durchaus auch positive Erfahrungen gemacht oder Beobachtungen gemacht, Projekte erlebt, wo von denen wirklich Hoffnung ausgeht für unsere Zukunft und das Klima, das gerettet werden muss. Was fällt Ihnen da spontan ein, wo Sie sagen, das ist wirklich ein richtig tolles Projekt?
Ja, also diese Hoffnung, die kommt ja jetzt nicht irgendwoher, sondern sie kommt immer daher, dass Menschen etwas tun, sich engagieren und auch dann eine positive Veränderung herbeiführen. Und das war zum Beispiel der Fall in der Sahelzone, wo wir in Äthiopien auch unterschiedliche Projekte besucht haben oder auch in Burkina Faso, die eben sich mit Wiederaufforstung beschäftigen, beispielsweise durch Farmer Managed Natural Regeneration, FMNR. Das ist eine Methode, die darauf beruht, ja, bestimmte Gebiete gemeinsam ruhen zu lassen, also in der Dorfgemeinschaft zu beschließen, diese erstmal nicht zu bewirtschaften, um dann es zu ermöglichen, dass aus den Wurzeln wiederum neue Pflänzchen sprießen, also Art Büsche. Diese werden dann beschnitten, um dann dort wieder richtige Bäume erwachsen zu lassen. Und diese Bäume führen eben dazu, dass im Rahmen einer Agroforstwirtschaft, also einer Forst- und Landwirtschaft, dann eben auch bessere Bedingungen für die Landwirtschaft herrschen, durch mehr Schatten, durch mehr Wasser in den entsprechenden Gebieten.
Ein einfaches, positives Beispiel aus Äthiopien.
Ja.
Kira Finkes Lebenspartner kommt aus Brasilien. Gemeinsam ist ihnen wichtig, dass die Abholzung der brasilianischen Regenwälder gestoppt wird, ist klar. Aktuell ist das aber, glaube ich, gerade nicht der Fall, sondern das Gegenteil. Es wird wieder mehr abgeholzt. Macht Ihnen, Frau Finke, die Abwahl von Präsident Bolsonaro Hoffnung, dass der Amazonas gerettet werden kann?
Ja, dass er zumindest in großen Teilen geschützt werden könnte. Man muss sagen, dass Bolsonaro eine verheerende Rolle in Brasilien gespielt hat, weil er nicht nur die Abholzung toleriert, sondern sie auch noch ermutigt hat und damit auch die Rechte indigener Völker im Amazonasgebiet stark beschnitten hat.
Auf die Frage, auf welchen Flug Sie nicht verzichten möchten, haben Sie in einem Interview gesagt, auf den nach Brasilien, um die dortige Familie zu besuchen.
So ist es, ja.
Sprechen Sie Portugiesisch?
Ja, ich spreche auch ganz gut Portugiesisch, um mich normal unterhalten zu können. Ja.
Und nicht nur Portugiesisch, Japanisch habe ich gelesen.
Ja, ich spreche auch ein bisschen Japanisch. Ich habe längere Zeit in Japan verbracht, auch bei einer Gastfamilie gelebt. Und so kam das dann zu meinen Japanischkenntnissen.
Das hat bestimmt der ehemalige Tokio-Korrespondent eingefädelt.
Zumindest ermutigt, ja.
Interessieren Sie sich denn auch in Brasilien für konkrete Projekte?
Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Projekte. Natürlich gerade die im Amazonasgebiet interessieren mich stark, die eben darauf zielen, sowohl den Schutz des Waldes, aber auch ja, das Leben mit dem Wald zu ermöglichen. Also der Wald ist natürlich eine riesige Ressource und viele verschiedene Interessensgruppen versuchen eben den Wald für sich irgendwie zu beanspruchen. Und die Frage ist eben, wie kann der Wald einerseits in seinen zentralen Schutzgebieten komplett unangetastet bleiben? Wie können illegale Abholzungen gestoppt werden? Und wie kann aber trotzdem auch beispielsweise eine vereinbare Nutzung gerade an den Außengebieten des Waldes auch gefördert werden, sodass eben nicht weiter in die tieferen Gebiete des Amazonasgebiets vorgedrungen wird?
Eines von vielen Projekten, für die sich die Klimafolgenforscherin Kira Finke interessiert. Sehr lesenswert ihr aktuelles Buch Sturmnomaden, wie der Klimawandel uns Menschen die Heimat raubt, erschienen bei DTV. Und ich danke sehr fürs heutige Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.